alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sagt der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist und dir heute wieder Zeit nimmst für ein bisschen Hi Baby. Ich bin Isa und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Es geht ganz viel um Neurodivergenz und es geht ganz viel darum, wie ich es schaffe als Mama, in all diesem Chaos und Stress meine innere Balance zu halten, sie wiederzufinden, das Leben zu genießen und mit Humor zu nehmen, aber eben auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste mit euch sprechen möchte. Was mir immer total am Herzen liegt, ist euch zu zeigen, hey, auch wenn es manchmal im wuseligen Alltag ein bisschen untergeht, ist unser Leben doch im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön, oder? Und der Hi Baby Podcast soll unser Ort sein, an dem wir uns miteinander verbinden, wo wir merken, hey, hier werden wir verstanden, hier gibt's ganz viele, denen geht's genauso wie uns. Wir können uns hier gemeinsam unterstützen, Kraft tanken. Ich hoffe, ihr bekommt immer wieder gute Laune hier im Hi Baby Podcast. Das Ziel ist für mich einfach, unser Leben vor allem mit Neurodivergenz so richtig durchzurocken. So schön, dass du da bist und diese besondere Hi Baby Podcast Folge heute hörst. Es ist ja schon nicht jede Woche der Fall, dass ich hier eine neue Diagnose droppe und diesmal ist es sogar eine, die mich selbst betrifft. Ich erzähle euch jetzt gleich von Anfang an, wie ich auf die Idee kam, dass ich auch, inzwischen muss ich so lachen, weil es so offensichtlich eigentlich ist, aber genau, wie ich auf die Idee kam, dass ich auch neurodivergent sein könnte, wie lange es dann tatsächlich auch gedauert hat, bis ich mich durchringen konnte, bis ich meinen inneren Schweinehund überwinden konnte, um für mich eine eigene Diagnosemöglichkeit zu suchen, zu finden, wie lange die Wartezeit dafür war und wie dann am Ende die Diagnose, wie das dann gelaufen ist, was ich dann so gemacht habe, wie der Ablauf war für die Diagnostik und natürlich erfahrt ihr, welche Diagnose ich jetzt aktuell im Moment habe. All das gibt's heute in dieser Podcast-Folge und zu Beginn möchte ich mit euch wie immer gemeinsam hier in diese Folge reinstarten, indem wir uns einmal kurz mit uns selbst verbinden, kurz mal connecten, der gemeinsame Check-in. Ich finde den unfassbar wertvoll. Ich sage das jedes Mal, ne? Jedes Mal mache ich Werbung für meinen Check-in, weil ich immer denke, ganz viele von euch überspringen den, weil sie darauf keinen Bock haben. Aber ich finde genau die, die den überspringen, weil sie darauf keinen Bock haben, haben ihn am allermeisten nötig. So, also, wenn du gerade Lust und Zeit und die Möglichkeit hast, dann schließ doch mal kurz die Augen. Und falls du gerade Auto fährst, kannst du ja auch einfach dich zentrieren, deine Antennen einfahren, von außen nach innen kommen, mal in dich reinspüren. Wie geht's dir gerade? Wie bist du da? Wie war der Tag bis heute? Wie war die Woche? Was war so los? Einfach so eine liebevolle Innenschau mit ganz viel Güte und Wertschätzung für dich selbst. Um einfach mal zu gucken, hey, wie geht's mir gerade? Wie stehe ich gerade da? Kannst gerne deine Hände auf dein Herz legen, mal deinen Herzschlag beobachten und mal gucken, bist du überrascht? Weil du ihn vielleicht kaum spürst? Bist du überrascht, weil er so schnell ist? Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Bist du angespannt? Bist du müde? Gestresst? Und dann atme gerne mal tief und vollständig in deinen Bauch ein. Wenn du magst, halt dir die Luft kurz an und dann tief und vollständig ausatmen. Du darfst es gerne noch ein paar Mal machen. Selbstregulation at its best geht oft ganz simpel und schnell. Ne? Das kann man einfach immer wieder mal in den Alltag einbauen. Selbstregulation geht auch total einfach über unseren Atem. Das ist so ein Tool, das wir alle immer bei uns haben. Genau. Und während ihr noch ein bisschen atmet, das ist wie im Geburtsvorbereitungskurs, tönen bitte, erzähle ich euch, wie ich heute da bin, wie mein Tag bisher war. Eigentlich super entspannt. Ich fühle mich total ruhig, irgendwie angekommen, tatsächlich entspannt. Ich habe mir so angewöhnt, nach größeren Ereignissen oder auch vor größeren Ereignissen, also immer wenn so irgendwie so Lebensereignisse sind, habe ich mir angewöhnt, eine Tarotkarte zu ziehen. Das ist jetzt mega spirituell. Ich weiß, ihr seid alle nicht so mega spirituell, aber ich mache das irgendwie, das hat, also ne, ich bin da gar nicht so, dass ich sage, ja, ist jetzt die eine Karte für mich, sondern ich nehme die, schaue mir das an, was da draufsteht, und es ist im Grunde, kannst du es ja immer alles auf dich beziehen, und das hilft einfach auch, um nochmal gut zu reflektieren. Und tatsächlich stimmen, also passen bei mir oft diese Karten extrem gut. Fragt mich nicht, warum. Aber es passt extrem gut. Und auch Anfang dieser Woche habe ich eine Karte gezogen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, irgendwie ist gerade so ein großer Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Der Herbst ist jetzt so richtig voll da und ich fühle so ein Ankommen. Ich habe mein Manuskript für mein erstes Buch fertig geschrieben und an meine Lektorin geschickt am Montag. Ja, bitte klatscht mal in Gedanken für mich. Das war wirklich, ich habe das mal wieder unterschätzt, wie so vieles in meinem Leben. Ich unterschätze immer erstmal alles und sage, ja, easy, das mache ich, kein Problem, habe ich voll Bock drauf. Und dann denke ich mir so, hui, okay, das ist ja doch echt richtig herausfordernd und zeitintensiv und viel zeitintensiver, als ich das vielleicht gedacht habe. Und ja, Zeitmanagement, ne? Und genau, das habe ich abgegeben. Das Manuskript, das Buch ist von meiner Seite aus jetzt erstmal so fertig und final. Und ich liebe es. Ich liebe dieses Buch. Ich glaube, es kann ganz, ganz vielen von euch so ein richtiges Goldstück vielleicht für euch werden. Das hoffe ich. Ich erzähle da bald mehr dazu, wenn ich das darf, ne? Ist ja klar. Aber das war so der Moment. Und dann war ich eben auch am Montag bei meiner Diagnostik. Und es war so, okay, als ich dann nach Hause kam, habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie diese Etappe zelebrieren. Manuskript abgegeben, meine eigene Diagnose steht. Und dann habe ich eine Tarotkarte gezogen und dann war das halt wirklich so, wartet, ich habe mir das aufgeschrieben, weil es so krass war. Wo steht's? Genau, die Karte hieß die Welt und das war Vollendung, Harmonie, Integration. Alles fügt und vereint sich. Dualität war irgendwie auch noch so ein Schlagwort. Freudiger, erfolgreicher, glücklicher Abschluss. Freue dich, integriere, erkenne an, was du gemeistert hast und frage dich nun, wie du dir selbst eine Freude machen kannst. Sei verdammt nochmal stolz auf dich und schließe rituell ab. Nimm dir jetzt Zeit für die schönen Dinge im Leben. Crazy, oder? Und irgendwie bin ich gerade auch dementsprechend so da und habe mir gedacht, ja, das mache ich jetzt. Recht hat sie, diese Tarotkarte, und so ist gerade diese Woche gewesen, irgendwie ruhig und echt so eine Art Ankommen und so dieses Gefühl, jetzt mit der eigenen Diagnose kann ich so ein neues Kapitel aufschlagen und ich verstehe erst so langsam, ganz, ganz langsam, Stück für Stück, was das eigentlich alles bedeutet. Und wie das so Tradition ist hier im Hi Baby Podcast, nehme ich euch gleich mit da rein in dieses Happening und erzähle euch nochmal von Anfang an, was da eigentlich los war und wie ich dazu kam. Let's go! Ich hatte ja ganz früh dieses Gefühl, dass bei unserem Sohn was besonders ist, ne? Dass der anders ist. Das war genau das Wort. Mein Sohn ist anders. Und je älter er wurde, desto klarer war, dass er eben anders ist. Und es war auch immer irgendwie, stach es immer heraus, wie gut ich unseren Sohn verstanden habe. Also ich war ganz oft einfach, oder bin das immer noch, seine Übersetzerin. Wo andere einfach den Kopf geschüttelt haben und es überhaupt nicht verstehen konnten, wie er sich so oder so oder so verhalten kann, war ich immer die, die verstanden hat. Ich habe immer gesagt, also intuitiv, ne, ich habe gesagt, hey, er macht das nicht aus böser Absicht. Wartet mal. Ne? Das ist so und so und so und so. Und ich habe mich immer schützend vor ihn gestellt, weil ich in mir, also das war so, es ist generell eh, das ist irgendwie super krass, ne? Ich bin eigentlich ein sehr logischer und rationaler Mensch. Trotzdem bin ich sehr spirituell und bin aber eigentlich vom Gedanklichen eher auf dieser logischen, rationalen Ebene, wo ich sage, ich glaube auch wenig, was ich nicht sehe, ne, und so. Und finde da oft, Sachen übertrieben oder sage, ja, naja, man kann das ja auch alles logisch erklären, ne, wenn man das mal alles hinterfragt und wenn man mal guckt, wo das herkommt und so. Aber es war tatsächlich schon so bei der Geburt, dass ich meinen Sohn bekommen habe und ich habe irgendwie gewusst, wir sind eine gleiche Seele. Er ist wie ich und ich bin wie er auf einer ganz tiefen inneren Basis. Ja, so. Und das hat sich einfach bis heute durchgezogen, dass ich das Gefühl habe, er und ich, wir sind aus derselben Essenz gemacht. So. Und ich hatte einfach immer diese ganz besondere Connection zu ihm und dieses tiefe Verständnis für sein Verhalten. Und eine Zeit lang, als ich mich intensiv mit Autismus beschäftigt habe, habe ich gedacht, wow, da trifft echt vieles auf mich selbst zu. Und dann gab es genauso auch immer wieder Dinge, wo ich dachte, ja gut, aber das passt überhaupt nicht. Das bin ich absolut nicht und das bin ich auch absolut nicht. Und generell bin ich auch in vielen Dingen ja überhaupt nicht so wie mein Sohn. Die Basis ist dieselbe, ne? Aber so dieses Oberflächliche, wie sich das dann vielleicht auch zeigt, da war vieles völlig anders. Und dann bekam unser Sohn ja auch seine ADHS-Diagnose. Und ich habe angefangen, mich mit ADHS zu beschäftigen. Und ich glaube, der Turning Point war, als ich ein Buch von einer erwachsenen Frau gelesen habe, die im Alter von, ich glaube, es waren 33 Jahren, ihre eigene ADHS-Diagnose bekommen hat und die dann auch in dem Buch erstmal so aufklärt, dass ADHS nicht unbedingt der Zappel-Philipp ist, der kleine zappelige Junge ist, den wir alle vielleicht so klischeehaft bei ADHS im Kopf haben, genauso wie wir bei Autismus vielleicht erstmal diesen Rain Man-Typen im Kopf haben, diesen sonderbaren, komplett in sich gekehrten, ja, männlichen Charakter, der ganz ruhig ist und so in seiner eigenen Welt lebt. Ne? Genauso hat man bei ADHS einfach so einen zappeligen, hibbeligen Jungen im Kopf, der einfach immer 150% gibt. Und in diesem Buch Hirngespinste von Lisa Vogel, habe ich das gerade hier? Nein, das habe ich gerade nicht. Zum fünften Mal in den letzten 5 Monaten habe ich das wieder aufgeräumt. Ich verleihe es gerade ständig auch an Freundinnen und so und an Familie und alles. Und ich habe dieses Buch gelesen, habe dann gelernt, okay, es gibt ja 3 verschiedene Subtypen von ADHS. Und ich habe dieses Buch gelesen und habe eigentlich gedacht, die erzählt von mir. So vieles hat plötzlich Klick gemacht und so vieles habe ich plötzlich verstanden. Und so vieles aus meiner eigenen Biografie hat Sinn ergeben durch dieses Buch. Und da ich ja eben doch sehr rational bin und ja auch so ein bisschen pragmatisch, würde ich sagen, habe ich mir dann gleichzeitig auch gedacht, naja, ne, vielleicht ist es ja auch so, wenn du anfängst, dich mit einer Sache intensiv zu beschäftigen, dann siehst du plötzlich ständig Parallelen und denkst, ah, boah, krass, so bin ich ja auch und so bin ich ja auch. Und das ist ja auch das Schwierige bei Neurodivergenz. Das sind ja alles Charakterzüge, die wir in uns haben, die jeder Mensch in sich hat. Und deswegen sagen auch ganz viele, naja, also ich bin, wenn das so ist, dann bin ich ja auch ein bisschen autistisch. Ne? Also wir sind ja alle ein bisschen autistisch. Heute haben ja alle ADHS und so. Das liegt daran, dass es alles Charakterzüge sind oder Eigenschaften von Menschen, die jeder Mensch in sich trägt. Die Diagnose kommt nur dann eben tatsächlich zustande, wenn ein breites Spektrum von Eigenschaften überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist, und zwar dauerhaft. Ne? Also das ist so der Unterschied. Dann ist man im Spektrum drin und deswegen ist es ein Spektrum und es gibt bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die sich am Rande dieses Spektrums bewegen und die vielleicht kurz davor sind, da reinzugehören. Aber um eben wirklich diese offizielle Diagnose zu bekommen, ist ja die Besonderheit, dass du mehrere Merkmale, also aus mehreren verschiedenen Bereichen, mehrere Merkmale so überdurchschnittlich intensiv ausgeprägt sind, dauerhaft, und dann hast du die Diagnose. So, und ich dachte halt, naja, ne, das ist jetzt gerade meine Wahrnehmung, ich interessiere mich für dieses Thema, ich bin da gerade drin. Ich glaube nicht, dass ich ADHS habe. So, dann habe ich das weggeschoben, habe weitergearbeitet, weiter meine Struggles gehabt in meinem Leben. Und ich glaube, das interessiert ganz viele, es waren jetzt auch so die ersten Fragen von Freundinnen und Verwandten, die da jetzt auch dazu kamen, was waren das für Sachen, ne? Was waren das für diese Sachen, wo du dachtest, oh, das hat Klick gemacht, da habe ich gedacht, so, das bin ja ich. Das kann ich euch nicht alles aufzählen, das kriege ich nicht alles zusammen, weil es waren wirklich 100 kleine Dinge. Und nach diesem Buch, nachdem ich das gelesen habe, sind mir halt auch alle möglichen Dinge im Alltag immer wieder aufgefallen. Aber ein paar Sachen, an die erinnere ich mich, weil die natürlich besonders herausgestochen sind, das war zum Beispiel einfach meine Unfähigkeit, Dinge stringent durchzuziehen. Also es ist ein Wunder, dass ich meinen Podcast einfach so lange, seit 2018 ja durchziehe, wöchentlich. Und das ist wahrscheinlich einfach, weil das mein absolutes Spezialinteresse ist. Ne? So, da nörde ich mich krass rein, da habe ich voll Bock drauf. Das schaffe ich, aber alles andere schaffe ich irgendwie nicht. Also für mich ist so ein Beispiel das Instagram. Ich nehme mir so oft vor, bei Instagram regelmäßig irgendwelche Rubriken einzuführen und euch mitzunehmen. Und ich hatte schon so viele, wer mir seit mehr als 2 Jahren folgt, der weiß das. Ich hatte schon so viele Ideen und Ankündigungen. Und ab sofort gibt's das hier auf Instagram und das. Und ich schaffe es nicht, das länger als 2, maximal 4 Wochen durchzuziehen. Und genauso ist es, also ich liebe es, neue Sachen zu entwickeln, neue Ideen so strategisch zu entwickeln, zu entwerfen. Aber ich kann es nicht durchziehen. Und dann droppe ich das, ne? Und das ist alles oft so, da ist so viel, ich habe so viele goldene Dinge irgendwie erschaffen und ich scheitere daran, sie durchzuziehen. Oder wenn ich versuche, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das geht nicht. Das ist ultra schwierig, mit mir zu arbeiten, weil ich es nicht schaffe, Kommunikation regelmäßig aufrechtzuhalten und die Leute dann auch einfach in der Luft hängen lasse und nicht antworte, weil ich es nicht hinkriege, meine Mails zu sortieren, auf in eine sinnvolle Reihenfolge das zu bekommen und das irgendwie gut zu managen. Ich gehe unter in diesem Chaos der Selbstständigkeit. Das ist wirklich krass. Und ich habe extreme Panik davor, dass eines Tages das Finanzamt bei mir klopft und sagt, hallo, Steuerprüfung. Wow, da kriege ich direkt wieder Atemnot. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Ich war ja auch in 1,5 Jahre in Therapie, weil ich anfangende Panikattacken bekommen habe, weil ich in besonderen stressigen Momenten Atemnot bekommen habe, weil ich das alles nicht mehr managen konnte. Ich habe so viele
Ich jongliere so viele Bälle gleichzeitig, weil mich so vieles interessiert, weil ich so vieles so spannend finde. Und ich möchte 1000 Dinge tun. Und ich habe auf alles gleichzeitig Bock und ich kann es nicht priorisieren. Und ich mache alles parallel und nebenbei und nichts richtig. So, und dadurch behindere ich mich selbst. Und das ist mir nach diesem Buch, ist mir das einfach extrem aufgefallen. Ich dachte davor immer, ich bin so verpeilt. Ich habe mich halt selbst so schlecht gemacht immer und mich so niedergemacht in meinen eigenen Talk, ne? in meinem Bullshit-FM, wie Laura Marlina Seiler immer so gerne sagt. So, sie sagt immer, du hast in deinem Radio hast du so eine Sequenz eingeschaltet und dann machst du dich einfach immer regelmäßig selber nieder. Also das Bullshit-FM, sagt sie dazu. Finde ich so einen geilen Ausdruck. Ja, und das war halt bei mir dann immer so, boah, Isa, kriegst du es halt wieder nicht auf die Reihe, ne? Jetzt bist du halt schon wieder zu spät, hast du schon wieder diesen Abgabetermin verpeilt, hast du schon wieder vermasselt, jetzt müssen die Leute wieder hinterher telefonieren. Es kann doch nicht sein, was ist so schwer, eine Klamotte, die kaputt zu dir kam, retour zu schicken. Ich kriege es nicht hin, das Retour-Etikett auszudrucken. True Story, seit 6 Monaten steht ein Retour-Paket bei uns im Flur mit einem Oberteil und ich muss es einfach nur wegschicken und dafür aber so einen Mängelbrief da reinlegen und ich krieg's nicht hin. Das ist ein Beispiel. Ich bekomme regelmäßig Mahnungen. Ich bekomme diese Mahnungen nicht, weil ich das Geld nicht auf dem Konto habe, sondern weil ich es nicht hinkriege, das zu überweisen. Weil ich den Überblick verloren habe, weil es chaotisch ist. Es ist so chaotisch in meinem Kopf. Und ich dachte immer, naja, das gehört halt dazu, weil ich bin halt so ein kreativer Mensch. Huch, sorry. Hab mir gerade einen Tee eingeschenkt. Ja, ich habe immer gedacht, ich krieg's halt einfach nicht hin. Und hab mich wirklich auch selbst runtergesetzt. Ne? Ich war schon oft einfach, also mein Selbstwert ist ziemlich im Arsch. Das muss ich echt sagen, weil ich eben oft auch so Sachen, ne, gehört bekomme, so, warum kannst du eigentlich nicht einmal pünktlich sein, was ist so schwer daran, dann stell dir doch den Wecker irgendwie 10 Minuten früher, ja, geht nicht, ich habe einfach ein völlig verrücktes, ich sage verrückt, ne, für mich ein verrücktes Verständnis von Zeit, ein Beispiel, ich denke zum Beispiel regelmäßig, dass ich meine Steuer, also ich mache so eine Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, einmal im Monat muss ich an das Finanzamt melden, was ich verdient habe und was ich beruflich ausgegeben habe. Ja, Leute, das ist wirklich l'horreur für mich. Das kommt jeden Monat, das ist so wie die Periode, Leute. Jeden Monat ist es so eine Herausforderung und so ein Abfuck, der mich echt schon oft zum Weinen gebracht hat. Weil es eine Katastrophe ist. Und ich bin dann zum Beispiel so, ich arbeite und mache gerade was und habe gerade mega Spaß dabei, Instagram wieder zu bespielen, ne? Weil es ist dann oft so, ich habe dann Bock auf Instagram und dann mache ich 5 Stunden nur Instagram und ich müsste aber eigentlich unbedingt was anderes machen, wie meine Umsatzsteuervoranmeldung. Und ich kann aber nicht aufhören, weil Instagram gerade so Bock macht und es ja auch wichtig ist. Und dann höre ich auf, dann kommt mein Mann rein und sagt, hey Isa, in deinem Kalender, das ist, also er ist da echt so mein Anker, weil er mich an solche Dinge erinnert, sagt Isa, hey, im Kalender steht Steuer mit 3 Ausrufezeichen. 10 Uhr, es ist jetzt 12 Uhr, hast du mit der Steuer schon angefangen? Dann gucke ich auf die Uhr und so, nee, habe ich noch nicht, aber passt schon, kriege ich noch hin. Und ich denke zum Beispiel, dass ich das in 10 Minuten schaffe. Das ist, wenn man mir das dann feedbackt und dann sagt, hey, guck mal auf die Uhr, du hättest jetzt 10 Minuten. Wie willst du das denn schaffen? Ne, dann schaltet sich irgendwie sowas an wie meine Logik, aber die war davor nicht eingebunden, vielleicht kann man das so ausdrücken, die war davor nicht angeschlossen. Das war so, als wäre es so ein Stecker, ne? Als würde ich jetzt hier eine Podcast-Folge aufzeichnen, ich spreche in mein Mikro, aber ich habe vergessen, mein Mikro einzustecken. Und darum ist es einfach nicht verbunden. So ist es mit der Logik. Wenn das mir dann jemand rückspiegelt, rein logisch, sage ich dann, ja, du hast voll recht. Aber ich denke trotzdem davor, dass ich das in 10 Minuten schaffe. So, das ist so ein Beispiel. Das ist ein großes Themenfeld mit ganz vielen kleinen Beispielen. Wirklich meine Selbstständigkeit. Dieses viele tausend Dinge parallel machen, voll Bock drauf haben. Hyperfokus, mich rein. Das war ja auch schon immer mein Thema. Wenn ich was mache, wo ich Bock drauf habe, bin ich unfassbar effizient darin, bin ich unfassbar schnell darin, unfassbar gut auch darin. Und danach bin ich aber auch völlig fertig und kann nichts anderes mehr machen. Und ich schaffe es aber auch nicht, Dinge zu machen, auf die ich keinen Bock habe. So, deswegen war es auch immer ultra schwer, mit mir zusammenzuarbeiten. Also mein letzter Chef hat zu mir gesagt, ich bin nicht teamfähig, wusste ich damals schon. Also ich hatte immer im Team Probleme. Ich habe es nicht ausgehalten, in einem Team zu arbeiten. Also deswegen, ich habe auch irgendwann zu Leuten, die ich gerne mochte, habe ich gesagt, bitte arbeitet nicht mit mir im Team. Bitte arbeite niemals mit mir zusammen, weil wir werden uns dann verkrachen. Ich werde anfangen, dich zu hassen, weil ich mit dir plötzlich arbeiten muss. Weil mir die Leute, das klingt so unsympathisch, wenn ich das sage, aber ich sage es einfach, weil ich dachte, die Leute sind zu dumm. Ich dachte mir so, boah, Leute, wieso labern wir jetzt eine Dreiviertelstunde da rum? Machen wir es doch einfach so oder so oder so und fangen wir an. Wie kann man sich so anstellen? Ich habe diese Leute davor nie für dumm gehalten, aber plötzlich in der Zusammenarbeit war mir das alles zu langsam, zu ineffizient, die sind nicht in die Pötte gekommen, ich wollte einfach loslegen, ich hatte diese Geduld nicht, mir das anzuhören und ich habe eben auch wirklich in Bezug auf meine Arbeit einfach, glaube ich, einen total krass hohen Anspruch. Ich bin da, glaube ich, auch richtig gut drin. Und ich gehe aber davon aus, dass alle genauso gut drin sind. Und wenn sie das nicht sind, komme ich damit nicht klar. Ne? Dann gebe ich auch super ehrliches, verletzendes, ungefiltertes Feedback, was ich in dem Moment überhaupt nicht verstehe, mir aber im Nachhinein, wenn ich diese ganzen Gespräche so immer und immer und immer wieder Revue passieren lasse, dann fällt mir das erst auf, was ich da gesagt habe. Und das ist vielleicht auch mega unsympathisch und total verletzend und unangebracht und ne, das kannst du nicht so schreiben, das kannst du doch nicht so sagen. Das kommt mir aber erst im Nachhinein und dann mache ich mich auch wieder runter und denke mir, boah, ich bin echt schrecklich. Ich bin echt einfach ein richtig schrecklicher Mensch. Wie kann ich sowas zu Leuten sagen? Wie kann ich jemandem, das war einfach nur dumm von mir, ne? Dann war ich wiederum dumm. Also bitte macht jetzt hier kein Political Correctness in dieser Folge, weil ich erzähle euch wirklich, was in meinem Kopf abgeht, um euch da mitzunehmen. Also seid so fair. Und ja, wenn ich jetzt ein paar Sachen sage, wo ihr sagt, boah, wie kann sie sowas sagen und denken, ja, das denke ich mir selber oft auch. Und ich glaube, das ist ein Thema, das zu dieser Diagnose dazugehört. Und mein Chef hat gesagt, ich bin nicht teamfähig und gleichzeitig bin ich nicht führungsfähig. Als ich ihm eröffnet habe, dass ich mich jetzt selbstständig mache, hauptberuflich, war er so, ja, unterschreibe ich alles 1:1, ist das Beste, was du tun kannst. Und ich glaube, dass du darin richtig gut sein wirst, weil du bist auch echt nicht führungsfähig. Ich habe mir halt nie was sagen lassen. Und ich habe krass diskutiert. Ich kann mit Autoritäten nicht umgehen. Also wenn jemand mir was sagen möchte, das war schon als Kind so. Es war alles schon als Kind so. Also ich habe diese Sachen alle schon in der Kindheit gehabt. Ich habe mir nie von irgendwem irgendwas sagen lassen. Meine Eltern hatten deswegen Gespräche mit der Schule, mit der Klassenlehrerin, die gemeint hat, ich wäre aufmüpfig, ich wäre arrogant, ich wäre besserwisserisch. Ich habe in der Grundschule meine Klassenlehrerin verbessert. Ich kenne diese Themen alle bis heute. Ich erinnere mich an jedes einzelne Ding und ich bin bis heute der Meinung auch, dass ich recht hatte und dass die Lehrerin das einfach damals nicht besser wusste und ich es aber besser wusste. So. Und ich habe dann immer versucht, den Lehrerinnen das zu erklären. Aber ja, ich war halt ein so ein kleines, besserwisserisches, aufmüpfiges, freches, vorlautes Kind. Ja, Das war so ein großer Punkt. Und dann gibt es den zweiten riesengroßen Punkt, das riesengroße Feld bei mir. Impulsivität. Ich bin einfach unfassbar impulsiv, Leute. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist auch was mir so unglaublich unangenehm ist. Ich bin so aufbrausend. Ich habe so ein krasses Temperament und ich habe das nicht unter Kontrolle. Und deswegen war ich ja auch, das war ja auch so ein Thema mit zusammen mit diesen Panikattacken, diese Impulsivität, wegen der ich in Therapie war, wo ich dann auch immer so in der Verhaltenstherapie so, ja, die hat mir super tolle Tipps gegeben, diese Therapeutin. Und ja, so wirklich so, ändere dein Leben, damit du weniger impulsiv bist. Ja, das macht total Sinn. Setz dir mehr Auszeiten, komm mehr zu dir, finde mehr in diese Ruhe. Und trotzdem ist es halt so, wo ich denke, Mann, warum, wenn ich links und rechts, ja, gucke und mich vergleiche mit anderen Eltern, warum sind die anderen Eltern alle so viel entspannter wie ich? Warum flippe ich wegen Kleinigkeiten immer so aus? Warum habe ich mich nicht im Griff? Und diese Dinge sind mir immer häufiger aufgefallen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Weil in diesem Buch all diese Sachen als Anzeichen für ADHS bei Frauen eben auch aufgeführt waren. Und ich habe eben lange Zeit gedacht, ich übertreibe. Und dann habe ich lange Zeit auch gedacht, naja, ich habe ja auch nicht so, also selbst wenn ich jetzt ADHS hätte, ich habe ja keinen Leidensdruck. Ich lebe ja in einer Beziehung, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht. Ich habe ein gutes Leben. Und erst danach fiel mir immer häufiger auf, dass ich aufgrund dieser dieser Verhaltensweisen, die ich jetzt gerade erklärt habe oder die ich euch gerade so erzählt habe, dass ich aufgrund dieser Verhaltensweisen ja natürlich einen totalen Leidensdruck hatte. Aber das war mir davor nicht als Leidensdruck bewusst, sondern ich habe mich halt einfach nur irgendwie runtergemacht, ne? Und mich halt klein gemacht und mich halt dafür irgendwie auch geschämt. Also es war mir auch alles wahnsinnig unangenehm und wahnsinnig peinlich. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge, ne? Aber das sind auch Sachen, die sind mir echt so peinlich. Die werde ich hier nicht, die sage ich jetzt hier nicht, ne? Aber die wurden zum Beispiel dann in der Diagnostik abgefragt. Genau, in der Diagnostik. So, irgendwann haben sich diese Sachen einfach so verdichtet und geballt und aufgetürmt. Und mein Sohn hat dann eben ja auch offiziell die ADHS-Diagnose bekommen. Und dann habe ich eines Tages, als er dann eben auch, also wir haben auch zuerst die Diagnose gehabt und Monate später auch erst in Verbindung mit der Schule uns um Medikamente mal Gedanken gemacht und mit der Psychiaterin gesprochen und ja auch verstanden, was Medikamente eigentlich machen, ne? Und dann auch gesagt, okay, probieren wir aus, weil es ist ja wirklich eine totale Erleichterung, wenn er dann die Fähigkeit hat, in der Schule einfach besser aufzupassen, besser zuzuhören, besser mitzumachen, weniger impulsiv ist. Bei ganz vielen Kindern verbessert sich ja auch das Schriftbild enorm, wenn sie Medikinet, also wenn sie ein Methylphenidat-Produkt nehmen, also ein Medikament gegen ADHS. Diese ganzen Fachbegriffe, ey. Dann hatte ich eines Tages einfach so dieses Bedürfnis, weil unser Sohn ja auch von dem ersten Medikament ganz doofe Nebenwirkungen bekommen hat, habe ich dann das Bedürfnis gehabt, ich möchte das einfach auch mal ausprobieren, weil ich ja bei mir auch diese starke Vermutung habe, dass ich ADHS habe. So, habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht richtig ausgesprochen, ne? Ich habe dann gemerkt, bei Autismus und bei ADHS überschneiden sich ja ganz, ganz viele Symptome. Und dadurch, dass ich diese Vermutung hatte, dass ich ADHS habe, war mir dann auch klar, warum ich bei Autismus so oft dachte, da passt ja voll vieles, aber halt irgendwie dann doch wieder nicht. Bei ADHS gab es kein dann doch wieder nicht, sondern bei ADHS war es wirklich nur, dass ich eigentlich fast erschlagen war von der Fülle der Symptome, die auf mich zutreffen. Da war ich echt so, krass, was? Das ist ADHS? Das ist ADHS? Dann habe ich eines Tages eben auch einfach mal zu mir selbst gesagt, ich probiere jetzt mal so ein Medikinet von meinem Sohn. Ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn man kein ADHS hat, das auszuprobieren, um zu gucken, wie wirkt es beim Kind. Ne? Es ist generell, es wirkt super individuell, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin ja auch keine Psychiaterin, ich bin da keine Fachfrau, wirklich. Ich erzähle jetzt wirklich nur aus meiner absolut persönlichen Isa-Perspektive und das ist auch niemals eine Empfehlung, das nachzumachen. Bitte, bitte, bitte. Es geht hier um wirklich verschreibungspflichtige, super spezielle Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Und trotzdem habe ich mir gesagt, ich probiere jetzt einfach einmal so eine Tablette aus, um zu wissen, was macht das mit einem, wie krass könnte das eigentlich wirken? Weil ich ja auch die Vermutung bei mir hatte, dass ich selbst ADHS habe und mir dachte, ja, wenn ich es jetzt nicht vermutet hätte, würde ich das nicht machen, weil es ja dann wie eine Droge wirkt, ne? Und dann habe ich das ausprobiert und ich weiß wirklich, wie ich eine Stunde später da saß und mir wirklich dachte so, es kann jetzt echt nicht wahr sein, was ist das für ein Geisteszustand? Es war so ruhig und so klar in meinem Kopf und sowas hatte ich zuvor noch nie erlebt. Es war, ja, leer. Das kann es nicht anders beschreiben, ne? Es war so leer und klar und ruhig. Und davor war es einfach immer wuselig und wild und auch erschöpfend. Ne? Dieses ständig tausend Dinge machen zu wollen und zu denken, es ist verdammt erschöpfend. Und ich habe diese Ruhe, es war so ein Aufatmen irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaust du nach einer Diagnostik für dich selbst. Und dann hat es trotzdem noch mal 5 Monate gedauert, bis ich dann wirklich angefangen habe, zum Telefonhörer zu greifen und Diagnostikstellen durchzutelefonieren. Das ist eben auch so ein Ding, ne? Ich will was machen und ich brauche immer mindestens 5 Monate, bis ich es dann auch wirklich tue, bis ich dann auch echt den Arsch hochkriege. Und ich bin dann auch zuerst noch zu meiner Hausärztin gegangen und habe den Verdacht irgendwie bei ihr ausgesprochen. Keine Ahnung, ob man das so macht oder nicht. Ich habe das einfach so gemacht. Ich habe das ausgesprochen, habe gemeint, ich würde mich gerne von ihnen überweisen lassen. Ich wusste auch nicht, ob man das braucht oder nicht. Ich habe im Nachhinein den Überweisungsschein nicht gebraucht. Und ich habe dann verschiedene Diagnostikstellen, Zentren, Psychiater durchtelefoniert. Es ist wirklich ernüchternd, weil die alle keine Patienten mehr aufnehmen, weil zum Teil auch die Wartelisten geschlossen sind, weil sie überfüllt sind, weil wenn du in der Uniklinik irgendwie anrufst, ne, die da eine Diagnostik für ADHS oder Autismus macht und du dann anrufst und die sagen, also die Warteliste, die wir jetzt haben, die ist in 1,5 Jahren abgearbeitet oder vielleicht sogar in 2. Deswegen ist die gerade geschlossen. Rufen Sie in 3 Monaten nochmal an. Ja, das ist schon hart irgendwie. Also das ist auch, ich finde es auch einfach krass, ne? So dieses, wie viele Menschen haben das Gefühl, dass sie ADHS haben? Und ja, ich verstehe das. Es ist gerade, also zumindest in meiner Bubble, in meiner Lebensrealität, ist es gerade omnipräsent. Ich sehe es auf super vielen Zeitschriften-Covern. ADHS, also ja, Spiegel hatte bestimmt im letzten Jahr 2 oder 3 Mal ADHS oder Autismus auf dem Cover, würde ich jetzt nochmal so aus der Erinnerung her behaupten. Ich bekomme super viele Online-Artikel von euch auch ganz toll, ganz oft weitergeleitet von großen, namhaften Zeitungen und Zeitschriften, die große Artikel über Neurodivergenzen bringen. Social Media ist gefühlt total voll davon. Es gibt auch gefühlt immer mehr Menschen in der Öffentlichkeit, Stars und Sternchen, die mit ihrer eigenen Neurodivergenz an die Öffentlichkeit gehen und das publik machen und darüber sprechen. Und dann liegt es oft nahe zu sagen, ja gut, also heute hat ja irgendwie jeder ADHS. Und ich habe da, oh, jetzt muss ich mein Handy nochmal holen, ich habe das so ein super tolles Zitat dazu gefunden in Bezug auf dieses Argument mit ADHS, weil ja, auch mir kommt es so vor, dass im Moment irgendwie ganz, ganz viele Menschen eine ADHS-Diagnose bekommen oder haben. Und es ist ja auch gleichzeitig so, dass man sich ja auch mit Menschen generell eher umgibt, die gleich sind wie man selbst. Ne? Deswegen, wenn man jetzt selbst neurodivergent ist und dann sagt, boah, also irgendwie bei mir sind alle neurodivergent. Ja, das ist deine Bubble wahrscheinlich. Also es gibt wahrscheinlich auch Bubbles von euch, wo ihr sagt, hey, von was redet die Isa gerade? Immer mehr Menschen haben eine ADHS-Diagnose. Also ich kenne niemanden mit einer ADHS-Diagnose. Klar, das ist dann eure Bubble. Aber genau. Genau, hier ist das Zitat, das habe ich jetzt gerade wieder rausgesucht, von Dr. Chen. Die kommt, glaube ich, aus den USA. Dr. Chen Walkin, und die hat geschrieben, ist auf Englisch, anyone says, why are there suddenly so many ADHD diagnoses? Und die Antwort ist von Dr. Chen, same reason there are suddenly more stars after we build telescopes. Also sinngemäß ist es so, warum gibt es plötzlich so viele ADHS-Diagnosen? Und die Dr. Chen sagt, aus demselben Grund, warum wir plötzlich so viele Sterne sehen, nachdem wir Teleskope gebaut haben. Also das heißt, wir haben einfach bessere Diagnose-Kriterien oder eine feinere Diagnostik. Und, boom, jetzt ist mein Handy runtergefallen. Japp. Auch so ein Ding. Ich habe irgendwie auch so eine kleine Wahrnehmungsstörung. Ich möchte Dinge irgendwo ablegen und lasse sie in der Luft fallen, weil ich denke, ich bin schon dort. Zum Beispiel mein Schlüssel. Ne? Ich will meinen Schlüssel aufhängen, dann fällt er runter. Oder manchmal auch, wenn ich was trinke, dann schütte ich es einfach irgendwie neben mich. Oder ich trinke es so. Also keine Ahnung. Ne? Ich will sowas trinken und dann plötzlich läuft mir das einfach so das Kinn runter. Oder eben auch in der Schule, der Klassiker, ich konnte nie Bälle fangen. Also ich war einfach in allen Ballsportarten unfassbar schlecht. Und es ist dann auch so dieses, wenn du im Urlaub bist und die Leute wollen Tischtennis spielen. Oh, lasst uns mal, oh Gott, wie nennt sich das? Wie nennt sich diese Runde, diese Tischtennisrunde, wo man dann so, wo dann so ganz viele Leute um den Tisch beim Tischtennis rumstehen und man immer so rundlauf, oder? Und man so rumrennt. Aber ich war immer so, Leute, bitte, dann wollten die Leute mich immer überreden, dass ich mitspiele bei Beachvolleyball, bei Tischtennis. Und ich habe so gesagt, wirklich, es macht keinen Spaß, mit mir zu spielen, weil ich treffe die Bälle nicht. Ich denke, ich treffe jetzt den Ball, positioniere mich dementsprechend, aber treffe ihn halt nicht. In 90% der Fälle. Und es macht wirklich keinen Spaß, mit mir zu spielen. Und das ist eines der schlimmsten Dinge für mich gewesen, wenn mich Menschen immer einfach nicht, wenn die das nicht akzeptiert haben und mich unbedingt überreden wollten. Na komm doch, jetzt probier es doch aus. Und dieses unangenehme Gefühl, diese Atmosphäre dann in der Luft, wenn die Leute dann so nach 3 Minuten merken, so, oh Gott, okay, die hat echt nicht übertrieben. Das ist echt, die ist eine richtige Spielbehinderung. So, ja. Macht echt keinen Sinn, auch generell so. Ich war immer im Sportunterricht, hatte ich die schlechtesten Noten. Ich hatte meine 5 im Sportunterricht, weil Körperkoordination, ich konnte nie ein Rad schlagen. Ich konnte nie einen Handstand, obwohl ich sogar im Rahmen meiner Yogalehrerausbildung einen Handstand-Workshop besucht habe. 2 Tage intensiv, 10 Stunden am Tag Handstand-Workshop. Es geht nicht. Ich spüre, also geht nicht, ne? Oder ein Rad oder ein Überschwung auf dem Reck oder so. Ich habe es nie hinbekommen und das, obwohl ich eigentlich, ne, körperlich fit bin, ging nicht. Purzelbaum. Ich habe selbst den Purzelbaum, glaube ich. Naja, whatever. Lassen wir das. Frustrierendes Thema. Aber es ist auch so ein Thema, ne? Aber eigentlich war ich gerade dabei, euch zu erzählen, warum ich denke, dass es gerade einfach auch mehr Diagnosen gibt. Ich glaube, wir sind auch einfach in einer Zeit, also ich sage immer, ich würde mir so sehr wünschen, wir bräuchten diese Diagnosen alle nicht, ne? Und jeder könnte einfach so sein, wie er ist und würde so akzeptiert werden. Das wäre ja der Traum, ne? Das wäre ja der Hammer. Das Problem ist aber, dass unsere Gesellschaft nun mal so ist, wie sie ist. Also ich muss meine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ich muss meine Steuer jedes Jahr machen. Ich muss es hinkriegen, irgendwie auch Überweisungen tätigen zu können. Also es ist halt so vieles, ne? Oder auch Kinder in der Schule. Ja, na klar, wenn mein Sohn in der Schule das machen dürfte, worauf er Lust hat, worin er gut ist, worin er, ehrlich gesagt, brillant ist, und er dann auch die Möglichkeit hat, einfach nur, indem er einfach nur dem nachgeht, was er liebt, worin er gut ist, wenn er dann auch die Möglichkeit hätte, einen Schulabschluss damit zu machen und zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, Physik zum Beispiel studieren zu können, weil er in Physik oder in Mathematik extrem gut ist und ein extremes Talent hat, dann bräuchte mein Sohn kein Medikinet. Aber unsere Gesellschaft funktioniert nun mal nicht so. Wenn mein Sohn es sonst nicht hinbekommt, seine Aufmerksamkeit auch auf Fächern zu halten, die ihn überhaupt nicht interessieren und die ihm überhaupt nicht liegen, dann würde er wahrscheinlich keinen Schulabschluss bekommen, ne? So. Und dann wäre ihm die Chance verwehrt, also vielleicht kriegt man ja das auch immer noch irgendwie so hin, ne? Aber im Grunde hätte er vielleicht dadurch dann keine Möglichkeit, das zu studieren, was er will. Was ich damit sagen will, ist, dass wir diese Diagnosen aktuell halt leider auch brauchen. Und es ist ja eigentlich auch so, ich sehe halt jetzt dadurch auch diesen stillen Leidensdruck von ganz, ganz vielen Frauen, die dadurch, dass sie weiblich sozialisiert wurden, einfach auch viel mehr gelernt haben, sich zurückzunehmen, sich zurückzuhalten, das irgendwie auch alles klein zu reden, ihre Probleme im Alltag, ne? Dann hieß es, also bei mir hieß es immer, ich bin eine Drama Queen. Ich bin eine absolute Mimose. Zum Beispiel bei mir, also immer noch Blut abnehmen, impfen, Spritzen bekommen, ist für mich ganz, ganz, ganz hochdramatisch. Auch noch jetzt im Erwachsenenalter, aber als Kind war das gar nicht machbar. Also einmal haben mich 3 Sprechstundenhilfen versucht, mit aller Gewalt festzuhalten, und der Arzt wollte mich impfen, und ich habe wirklich wie ein wildes Tier so um mich geschlagen, dass er aufgegeben hat und gesagt hat, geht nicht. Ja, also wie habe ich dann die Impfung bekommen, fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt. Die Impfung habe ich am Abend von meinem Papa bekommen. Der war mit dem Arzt befreundet und hat ihm unter der Hand, hat er ihm gesagt, okay, passen Sie mal auf, pass mal auf, Kumpel, Nachbar, Tennispartner, ich glaube, die waren immer Tennis spielen zusammen, der Kinderarzt und mein Vater. Und dann hat er gesagt, du, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt, wie du die Impfung deiner Tochter in den Arsch jagst. Und dann macht ihr das zu Hause in Ruhe. Und dann war das daheim echt so 3 Stunden Vorbereitung. Ich weiß es noch genau, ich erinnere mich an jedes Detail. Ich lag auf unserem roten Sofa, meine Mutter hat mir ein Buch vorgelesen und hat immer gesagt, Isa, konzentriere dich auf das Buch. Isa, du guckst jetzt nur auf das Buch. Und ich habe wirklich, es war mir selber so unangenehm, es war mir so peinlich. Und ich habe mein Allerbestes gegeben, mich auf dieses Buch zu konzentrieren. Ich habe all meine Energie reingesteckt, mich wirklich auf dieses Buch zu konzentrieren, weil ich wusste, ich muss diese Impfung bekommen. Und dann hat es geklappt, ne? Und dann war ich danach selber so erleichtert und habe auch, glaube ich, geweint und gesagt, Gott sei Dank habe ich endlich diese Impfung hinter mir, und wann habe ich die nächste? Und dann hat meine Mama gesagt, erst in 3 Jahren. Und ich war so erleichtert, ne? Und das sind zum Beispiel auch Klassiker, die wir heute bei unseren Kindern haben, wo ich mich einfach reinfühlen kann, weil ich das verstehe. Und weil ich verstehe, die wollen ihr Bestes geben, aber sie können nicht. Und genau, es ist jetzt auch nicht nur diese eine Sache, die dann sagt, hey, oh, du hast es auch, jetzt bist du auch neurodivergent, sondern es ist eine Sache von ganz vielen, die dann diesen bunten Blumenstrauß der Neurodivergenz ergeben. Genau, und ich denke, ja, wir sind da in einem gesellschaftlichen Wandel und Prozess, und hoffentlich sind irgendwann diese Diagnosen nicht mehr notwendig, weil wir in einer Welt leben, in der Menschen genauso sein können, wie sie sind, und dadurch keine Nachteile haben. Aktuell ist es halt nicht so, ne? Und um wieder zurückzukommen, stringente Erzählung, ist ja auch sowas, Oversharing gehört auch zum ADHS. Oversharing ist also, du hast eben auch in der sozialen Interaktion deine Schwierigkeiten. Du erzählst oft Menschen viel zu viel, viel zu intime Details, die es eigentlich gar nicht brauchen würde, holst viel zu sehr aus. Und Menschen sagen vielleicht oft auch zu dir, hey, komm mal auf den Punkt, oder sind irritiert aufgrund der Intimität, die du teilst. Ne? Neulich zum Beispiel musste ich einen Krankengymnastiktermin absagen. Und ich hätte einfach sagen können, hey, ich habe einen Termin, ich habe einen anderen wichtigeren Termin, ich muss hier diese Stunde verschieben oder absagen. Ich habe der Frau einfach alles erklärt. Ne? Ich habe ihr erklärt, meine Oma ist gestorben und ich habe eine Beerdigung und auf die muss ich gehen und die ist weiter weg und da muss ich schon am Tag davor hinfahren. Ich versuche den Leuten immer alles zu erklären, weil ich denke, die brauchen diese Informationen, um mir nicht böse zu sein, um nicht zu denken, ich habe einfach nur keinen Bock oder ich habe was verpeilt und ich will deswegen nicht dahin. Ich bin der festen Überzeugung, die Menschen brauchen all diese Informationen, um mir nicht böse zu sein. Und merke dann erst im Nachhinein, boah, das war denen gerade total unangenehm, dass ich das geteilt habe. Und die hätten das alles gar nicht wissen wollen. Ist auch so ein Klassiker. Genau. Vielleicht wird euch jetzt klar, warum ich diesen Podcast mache. Oversharing at its best. So, wo war ich jetzt eigentlich? Genau. Ich habe dann endlich einen Ort gefunden für meine Diagnostik. Ich bin dann dort hingegangen und long story short, ich war dann am Ende bei diesem Abschlussgespräch und die Psychiaterin meinte so, ja, also sie haben ADHS. Das steht völlig außer Frage. Und erst da fiel mir auf, dass ich eigentlich in dem Glauben die Diagnostik gemacht habe, dass sie mir bestätigen wird, dass ich es nicht habe, weil ich davon ausging, dass ich mal wieder, wie immer, übertreibe. Und ich saß da so drin und habe dann so gemeint, aber das ist doch alles gar nicht so stark bei mir. Das ist doch, jeder hat das doch, oder? Also ich kenne das von so vielen Leuten. Jeder hasst doch die Steuererklärung. Und jeder hat doch, ne? Jeder möchte doch so viele Dinge machen und Sachen in seinem Leben erleben und ding, 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 ding. Und ich wollte dann eigentlich immer von ihr so dieses hören, ich bin doch eigentlich wie jeder, es ist doch ich. Und sie hat dann wirklich so zu mir gesagt, nein, das ist, sie denken, dass alle so sind. Aber das liegt nur daran, dass sie es nicht anders kennen. Aber die meisten Menschen ticken nicht so wie sie. So eine Art, ne? Hat sie jetzt nicht so wörtlich gesagt, sie hat das viel schöner ausgedrückt. Ja, das war krass. Also es war wirklich crazy. Und dann war es auch so crazy, dass sie dann auch wirklich so direkt gemeint hat, ja, also diese, es wurde natürlich auch gefragt, leiden sie unter diesen Symptomen? Und da habe ich eben auch gesagt, ja, natürlich. Also diese Impulsivität, wie oft gehe ich meine Kinder auch einfach an in Momenten, wo ich danach denke, mein Gott, wieso konnte ich da nicht ruhiger bleiben? Die Theorie habe ich mir schon 1 Million Mal reingezogen, ne? Und in der Praxis, ich brauche wirklich, muss absolut komplett in meiner Balance sein, um ruhig bleiben zu können. Und dann hat sie eben auch gleich gesagt, ne, jetzt hier, zack, wir beginnen mit ihrer Medikation und das wird besser. Das wird jetzt besser, wenn sie regelmäßig Methylphenidat nehmen, das ist jetzt das Anfangsmedikament und da fange ich jetzt gerade an und nehme das und es ist schon crazy, also ich habe direkt Sachen bemerkt, also ich hatte gestern zum Beispiel auch wieder so eine Szene bei uns abends im Bad, ich wollte eigentlich entspannt baden, ja, long story short, am Ende saßen, 10 Minuten später saßen beide Kinder mit mir in der Badewanne, auf mir, kletternd, spielend, hüpfend, lachend, quietschend. Und mein Mann kam dann auch noch ins Bad und hat dann auch noch geduscht. Und es war irgendwie alles so wuselig und wild und laut. Und ich habe genau gewusst, das ist eigentlich ein Moment, in dem wäre ich früher ausgerastet. Ne? Da wäre ich laut geworden, da wäre mir alles zu viel geworden. Da wäre ich aus dieser Badewanne geflüchtet und gesagt, wow, was fällt euch ein hier, ne? Alle reinzustürmen. Ich wollte hier meine Ruhe haben und so. Und völlig dahingestellt, ob das jetzt legitim ist, ne, oder nicht, ne, oder ob die Kinder da jetzt meine Grenze gerade nicht respektiert haben. Aber was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, und das ist einfach nur ein Beispiel, um das euch nochmal zu erklären, von vielen, die mir jetzt in den letzten Tagen aufgefallen sind. Es war für mich absolut okay und es war irgendwie auch schön, ne? Und ich konnte den schönen Teil davon, ich war nicht mehr überfordert all diese Reize, die da auf mich eingeprasselt sind. Ich war davon nicht mehr überfordert, sondern ich konnte das so annehmen und genießen. Weil eigentlich ist es ja, es war mega schön. Meine Kinder waren da mit mir in der Badewanne und die haben mich dann auch massiert und mit so einem Massageschwamm mir die Beine gescrubbt. Und es war eigentlich total schön. Und ich konnte das genießen und dachte mir nur, krass, früher wäre mir das einfach alles viel zu viel gewesen. Und keine Ahnung, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass ich mein Leben lang jetzt jeden Tag eine Medikinet reinziehen werde, sondern das wahrscheinlich eher nur zur Unterstützung immer wieder mal vielleicht tun werde. I don't know, aber genau, das ist jetzt meine neue Lebensrealität und ich muss da erstmal drauf klarkommen, tatsächlich auch, und trotzdem direkt auch diese Podcast-Folge machen. Das ist ja auch für mich immer so eine mega gute Art, das nochmal zu verbalisieren. Genau, so, das ist das neue Ich. Ich, Isa, habe ADHS. Crazy. Ja, fühlt sich völlig verrückt an. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, würde ich dazu, falls es genügend Rückfragen dazu gibt, falls ihr Fragen habt und denkt, boah, da interessieren mich jetzt noch so viele Dinge, würde ich ein Q&A nächsten Sonntag dazu machen, wenn es genügend Rückfragen von eurer Seite gibt und ich dadurch merke, oh, das und das und das habe ich ja alles noch nicht erzählt, gibt es nächsten Sonntag ein Q&A, und falls das nicht der Fall ist, gibt es ganz normal die Oktober-Recap-Folge, in der ich dann nochmal über all die anderen Dinge erzähle, die in unserem Oktober so passiert sind. Ist ja, also es erklärt sich einfach so vieles durch die Diagnose, ne? Auch dieses, wenn mich andere Freundinnen fragen, hey, na, was war bei dir so los in den letzten Monaten und Wochen? Dann könnte ich ihnen ein Buch darüber schreiben. Und das ist mir oft auch so unangenehm. Ja, bei uns passiert immer wahnsinnig viel. Es ist eine Achterbahnfahrt, eine einzige Achterbahnfahrt. Und bei anderen ist es oft so stringent, ne? Das ist, glaube ich, auch so die Basis, das Grundgefühl, was ich immer hatte, wo ich gemerkt habe, ich bin so anders wie die meisten. Die meisten, würde ich sagen, sind so eine stringente Linie und dann gibt es mal so ein paar Ausschläge, so kleinere Ausschläge, so mal gut, mal schlecht, aber eigentlich alles immer so easy, alles gut. Wenn ich dann frage, und wie läuft es bei euch? Ja, gut. Und ich denke mir so, what? Wenn man mich dann fragt, wie läuft es bei dir, dann, ne, dann kommt einfach und das und hier und da und es war schrecklich und es war mega cool und das war einfach nur die absolute Oberkatastrophe und dann ist ja noch das passiert. Ja, kann man dann oft gar nicht mehr, ich denke dann oft, Gott, wie schrecklich das ist. Wenn mir Leute sowas dann selber erzählen, je nachdem, wie ich drauf bin, kann ich das manchmal gar nicht hören, weil das mich so überfordert, weil ich das so anstrengend finde. Und ja, es gibt auch immer noch so ein paar Sachen, die auch auf Autismus bei mir hindeuten. Da hat die Psychiaterin jetzt aber gesagt, ich soll jetzt erstmal 3 Monate lang Medikinet nehmen und dann gucken wir, wie sich diese Symptome auflösen oder ja, wie präsent die noch sind, weil eben vieles sich so überschneidet. Und dann schaut sie nochmal genauer auf diesen Autismusverdacht, weil auch der steht bei mir im Raum. Und auch da bin ich noch nicht ganz, ich bin dahin und habe gesagt, ich glaube, ich habe ADHS und Autismus. Deutlich stärker ausgeprägt ADHS, aber manche Sachen sind einfach auch deutlich autistisch. Schauen wir mal. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, hier im Hi Baby Podcast. Und es gibt übrigens an Halloween. Wann ist der? Freitag, oder? Genau, 31.10. mache ich ein Podcast-Special. Das will ich seit 3 Jahren machen, auch so eine Sache. auch so classy, classic Isa. Seit 3 Jahren will ich eine Halloween-Podcast-Folge machen und spooky Ereignisse mit Kindern mit euch teilen. Ich habe 2 super spooky Erlebnisse mit meinen Kindern gehabt, wo ich wirklich dachte, wow, paranormale Aktivitäten oder wie auch immer man das nennt. Und Schauermusik ist in meinem Kopf dann losgegangen. Ihr habt da bestimmt auch ganz viele Geschichten auf Lager und das möchte ich sammeln. Und in einem Halloween-Special gibt es das für euch auf die Ohren, eine spooky Hi-Baby-Podcast-Folge als Special. So, darauf könnt ihr euch freuen. Ich freue mich mega drauf. Ich habe noch nicht reingeschaut in mein Postfach, aber da haben sich schon einige Nachrichten von euch getümmelt. Genau, das gibt's am Freitag. Außerplanmäßig als Special und ansonsten dürft ihr gespannt sein, ob es am Sonntag dann Q&A gibt oder ein Recap oder ich mache eine Mischung aus beidem. Schauen wir mal. Lasst euch gut gehen, gönnt euch was, alles Liebe und bis bald, eure Isa.